Wir machen einen großen Sprung und ich wäre versucht, als Überleitung zu sagen, and now for something completely different. Aber vielleicht ergeben sich ja doch einige Berührungspunkte. Wie stirbt man als Held und kann man den eigenen Tod planen? Blickt man auf moderne Helden oder solche, die es sein wollen, dann ist der Heldentod in der Tat planbar. Man denke an die Selbstmordattentäter des 21. Jahrhunderts, die ihren eigenen Tod in der Tat oft sorgfältig planen und die jetzt, wie man den Nachrichten entnehmen konnte, auch Berlin in künstlerischen Installationen dann als Helden verehrt werden, jedenfalls die Täter von Bataclan. Aber auch die Militärgeschichte dürfte genug Beispiele für Soldaten bieten, die in einer ohnehin weitgehend aussichtslosen Situation mehr oder weniger bewusst den ehrenvollen Tod suchen, um nicht kapitulieren zu müssen. Aus der frühen Neuzeit bieten sich hier die spanischen Tercios bei Rocroi 1643 an oder die alte Garde bei Waterloo, deren Kommandant den siegreichen britischen Truppen sein verächtliches »Die alte Garde ergibt sich nicht« oder vielleicht auch nur ein einfaches Märt entgegenschleudert. Cambronne allerdings, der Kommandant, überlebte und heiratete anschließend sogar eine Engländerin. Ob man das als heroische Tat bewerten will, sei dahingestellt. Aus der Antike sind natürlich auch Beispiele dafür bekannt, dass Monarchen sich in ihr Schwert stürzten oder sich vergifteten, wenn die Lage aussichtslos geworden war. Heute ging ein Fall durch die Nachrichten, dass ein kroatischer General sich vor Gericht vergiftete. Ob ein solcher Selbstmord als heldenhaft gelten kann, muss als kontrovers gelten. Eher kann man das schon von dem rituellen Selbstmord in Japan sagen. Im Europa der frühen Neuzeit sind entsprechende Beispiele sehr viel weniger leicht zu finden. Es gab natürlich Monarchen, die auf dem Schlachtfeld fielen. Man denke an Gustav Adolf von Schweden, wenn auch ein solcher Tod seltener war als im Mittelalter. Aber ein solcher Abgang wurde selten vorher geplant, selbst in einer ungünstigen militärischen Lage. Mindestens ebenso häufig war der Tod durch das Messer oder die Pistole eines Attentäters, wie bei Heinrich III. Und Heinrich IV. Von Frankreich oder bei Wilhelm von Oranien, dem Schweiger, wenn man ihn denn als Monarchen rechnen will. Man könnte auch an die nicht wenigen Sultane des Osmanischen Reiches denken, die im Laufe des 17. Jahrhunderts von den Janitscharen abgesetzt und meist, wenn auch nicht immer, umgebracht wurden, und zwar auf besonders schmerzhafte Weise. Oder an die russischen Zaren, deren Herrschaft vorzeitig durch einen Putsch beendet wurde, wie im Fall Peters III. Oder Pauls I. und die das dann auch nicht überlebten, jedenfalls nicht lange. Ungewöhnlich freilich war es, dass ein Herrscher von seinen eigenen Untertanen vor Gericht gestellt wurde, und noch ungewöhnlicher war es, dass dieser Monarch seinen Auftritt vor Gericht und seinen heroischen Märtyrertod selber sorgfältig plante und in einer autobiografischen Schrift antizipierend kommentierte. Eben dies war aber der Fall bei Karl I., der am 30. Januar 1649, nachdem ihn die siegreiche parlamentarische Armee vor Gericht gestellt hatte, öffentlich hingerichtet wurde. Seit dem Ende des Zweiten Englischen Bürgerkrieges im Spätsommer 1648 musste Karl I. klar sein, dass er, wenn überhaupt, sein Leben nur durch eine Abdankung retten konnte oder zumindest durch die Abtretung aller wesentlichen Herrschaftsrechte an das Parlament. Die Entscheidung, sich nicht auf einen solchen Handel einzulassen, fiel vermutlich relativ früh. Spätestens mit der Säuberung des Parlamentes durch die Armee im Dezember 1648 war klar, dass die Armee bereit war, den König vor Gericht zu stellen und ihn auch verurteilen zu lassen. Ob der König auch noch zu diesem Zeitpunkt sein Leben hätte retten können, das ist umstritten, aber er war jedenfalls nicht dazu bereit. Er zog es vor, als Märtyrer zu sterben. Hier sehen wir übrigens seine berühmte autobiografische Schrift, Econ Basilicae, in der Ausgabe von 1649, und hier das berühmte Frontispiz, seine irdische Krone fällt zu Boden, er hält die Märtyrerkrone. Karl I. zog es vor, als Märtyrer zu sterben, aber nicht als reines Opfer. Seine Selbstinszenierung war vielmehr während des Prozesses, aber auch in Econ Basilicae, darauf angelegt, ihn als den wahren Sieger im Kampf mit seinen Gegnern erscheinen zu lassen. Also nicht als schwaches, passives Opfer, sondern als einen Helden des Selbstopfers. Eindeutig ging es dabei auch darum, das Überleben der Monarchie sicherzustellen oder zumindest das Überleben des Royalismus. Darüber hinaus ging es auch um die Legitimation der traditionellen Kirchenverfassung, denn Aecon Basilicae stellte Karl I. als Märtyrer der Church of England im Kampf gegen die radikalen Sektierer dar. Der Ausgangspunkt für diese monarchische Selbstdarstellung war an sich nicht günstig. Denn Karls Anspruch, England und Schottland möglichst autokratisch regieren zu können, war in den 1630er Jahren zu Beginn des Bürgerkrieges nicht wirklich populär gewesen. Wenn man den harten Kern der Royalisten ausnimmt. Sicherlich, überzeugte Republikaner waren wohl auch 1649 nur eine Minderheit der Bevölkerung, auch eine Minderheit unter der landbesitzenden Elite, anders mag es in der Armee ausgesehen haben. Aber nicht jeder, der die Monarchie für eine gute Staatsform hielt, war auch der Ansicht, dass Karl I. ein guter Monarch war. Die Haltung seiner Person gegenüber war zumindest ambivalent. Schon 1642 zu Ausbruch des Bürgerkrieges war es dem König nur gelungen, seine Anhänger zu mobilisieren, indem er an konfessionelle Überzeugungen und Loyalitäten appellierte. Wer für die traditionelle Church of England stand, der kämpfte für den König in der Regel. Wer eine Fortsetzung der Reformation im Sinne eines militanten Protestantismus, calvinistischer oder spiritualistischer Prägung befürwortete, oder wer vielleicht den König auch als den heimlichen Verbündeten des Katholizismus sah, der kämpfte gegen ihn. Allerdings bestand hier für den König ein Problem, denn im Kontext des Zweiten Bürgerkrieges hatte er Ende 1647 gemeinsame Sache mit den schottischen Covenanters gemacht, der radikale Calvinisten. Der Preis, den er für dieses Bündnis zahlen musste, war eine Distanzierung von der episkopal verfassten Church of England. Die Schotten bestanden darauf, ihre eigene presbyterianische Kirchenverfassung zum Modell auch für England werden zu lassen. Karl I. hatte sich darauf zwar nur unter mancherlei Kautelen eingelassen, aber in anglikanischen Kreisen hatte man diese Annäherung an die rabiaten Calvinisten Schottlands doch durchaus wahrgenommen und sah den Monarchen zunehmend kritisch. Seine Glaubwürdigkeit, seine Legitimation als Supreme Governor der Church of England musste wiederhergestellt werden. Und wenn es nicht anders ging, eben durch den eigenen Tod und Aecon Basilicae, die Legitimationsschrift Karls I., war genau darauf ausgerichtet. Sie stammte allerdings vermutlich nicht ganz aus der Hand des Monarchen selber, sondern war von seinem Kaplan John Gordon ergänzt und überarbeitet worden, bevor sie im Druck erschien. Gordon verfolgte ein doppeltes Ziel. Der ermordete König sollte heroisiert werden, das war klar, aber das war nur die eine Seite. Indem man aus Karl einen Märtyrer, ja einen Heiligen machte, verpflichtete man seinen Nachfolger auch auf ein bestimmtes konfessionspolitisches Erbe. Wenn er das Andenken an seinen Vater nicht verraten wollte, dann musste er die Church of England, und zwar eine antikalvinistische Church of England, die alle Presbyterianer ausschloss, als Staatskirche wiederherstellen und schützen. Karl II. Selber zeigte schon 1650-51, dass er an sich bereit war, auch mit schottischen Presbyterianern zusammenarbeiten und seine religiösen Neigungen, soweit er denn solche überhaupt besaß, hinten anzustellen, wobei er persönlich wohl ohnehin eher zum Katholizismus neigte. Aber am Ende überragte ihn doch immer wieder der Schatten seines von der Church of England faktisch heilig gesprochenen Vaters. Diesem Erbe konnte er sich nicht entziehen. Seine Toleranzpolitik gegenüber Nicht-Anglikanern scheiterte nicht nur daran, aber auch daran. Aber Karl I. starb nicht nur als Kämpfer für die Church by law established, sondern auch, so wollte er es zumindest wirken lassen, als Verteidiger der Ancient Constitution, der traditionellen Verfassung des Königreiches. Das verstand sich nicht von selbst, denn dem König wurde von seinen Gegnern ja der Rechtsbruch vorgeworfen und eine Tendenz zum Absolutismus. Allerdings war es durchaus fraglich, ob man ihn deshalb vor Gericht stellen konnte und verurteilen lassen konnte, denn es galt natürlich der Satz "Every man has to be judged by his peers". Der König aber hatte niemanden, der ihm gleichgestellt war, er war nur Gott Rechenschaft schuldig. Zwar waren im Mittelalter durchaus englische Monarchen abgesetzt und ermordet worden, aber das war außergerichtlich geschehen und einen Prozess hatte es nicht gegeben. Wenn jetzt aber das Unterhaus, noch dazu ein von der Armee gesäubertes Unterhaus, behauptete, eine solche Jurisdiktionsgewalt zu besitzen, dann war das ziemlich eindeutig ein revolutionärer Akt, ein Bruch mit dem bisherigen Recht. Wenn aber ein solcher Gewaltakt möglich war, wessen Recht war dann England noch sicher? In diesem Sinne sagte Karl I. während seines Prozesses, oder er wollte es sagen, man ließ ihn nicht zu Wort kommen, if it were only my own particular case, I would have satisfied myself with the protestation I made the last time I was here, against the legality of the court, and that a king cannot be tried by any superior jurisdiction on earth. But it's not my case alone. It is the freedom and the liberty of the people of England. And do you pretend what you will? I stand more for their liberties. For if power without law may make laws, may alter the fundamental laws of the kingdom, I do not know what subject he is in England that can be sure of his life or anything that he calls his own. Nicht jeder wird diese Selbststilisierung des Königs als überzeugend empfunden haben. Aber dennoch wies der Monarch auf ein Legitimitätsdefizit hin, das die republikanische Staatsordnung dann auch wirklich begleiten sollte während des Prozesses, aber dann auch nach seinem Ende. Aber es gab neben den konfessionellen und den verfassungsrechtlichen Aspekten des Todes des Königs noch eine dritte Dimension, die seine Inszenierung als Märtyrer zu rechtfertigen mochte. In dieser Perspektive starb er nicht nur als Märtyrer der Church of England und der Ancient Constitution, sondern als ein Mann, der durch seinen Tod seinen inneren Gewissenskonflikt überwand. Diese Art der Selbstdarstellung war in der Tat neu. Worum ging es hier? Gut ein Jahr vor Beginn des Bürgerkrieges hat das Parlament den wichtigsten Berater des Königs in den späten 1630er Jahren, den Earl of Strafford, zum Tode verurteilt, durch eine Bill of Attainder. Damit das Urteil Rechtskraft erlangte, musste der König es unterzeichnen. Das tat er, offenbar um sein Leben und das seiner Familie zu schützen. Strafford wurde auf dem Hügel vor dem Tower mit dem Schwert gerichtet. Der König hatte also seinen eigenen treuesten Gefolgsmann verraten. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich deshalb tatsächlich Vorwürfe machte und in seinem eigenen Schicksal, seiner politischen Niederlage, seiner Gefangenschaft und der sich abzeichnenden Hinrichtung eine göttliche Strafe für diese moralische Schwäche sah. Eine solche Perspektive lag nicht fern. Denn ähnlich wie die Puritaner waren auch die Royalisten überzeugt, dass die Welt von der göttlichen Vorsehung gelenkt wurde, wenn auch ihr Gott nicht ganz so alttestamentarisch war wie der der Puritaner. Welchen Sinn sollte also der Tod des Königs im göttlichen Heilsplan haben? Ihn als Strafe für eine Sünde zu deuten, die aber gesühnt wurde, weil der König diesen göttlichen Ratschluss akzeptierte, war nicht fernliegend. In diesem Sinne stilisierte sich Karl in Akon Basilikae als ein neuer König David, denn auch David hatte gesündigt. Aber Gott hatte ihm seine Sünden vergeben und er berief sich in diesem Sinne auf den 51. Psalm, meinen Psalm Davids. Dort heißt es, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Mit dem Bezug auf sein Versagen im Falle des Urteils gegen Strafford rechtfertigte der König zugleich seine unnachgiebige Haltung im Bürgerkrieg selber und nach dessen Ende. Er hatte sich einmal durch einen falschen Kompromiss versündigt, das durfte sich nicht wiederholen. Eine jüngere Arbeit über die Gestalt des Märtyrers im England des 16. und 17. Jahrhunderts von Alice Daly hat dann auch betont, dass der König nicht so sehr für einen Glauben, für eine Kirche gestorben sei, wie die klassischen Märtyrer, sondern für sein eigenes Gewissen. Weil ein Kompromiss mit den Rebellen gegen die Gebote seines Gewissens verstoßen hätte, deshalb habe er den Kampf nicht aufgegeben und sei am Ende auch gestorben. Es gibt Stellen in Akon Basilikae, in denen der König zu erkennen gibt, dass es wichtiger sei, ein guter Herrscher und Mensch und ein guter Christ zu sein, als ein großer König. Im konventionellen Sinne heroisch war das nicht. Es stellte zumindest eine Umdeutung heroisch-militärischer Ideale dar. Denn es war jetzt der Sieg über die eigene Schwäche, die moralische Standhaftigkeit, die den König zum Helden machte, nicht die Tatkraft, nicht die Rücksichtslosigkeit im Kampf gegen seine Gegner. Das Problem war an sich aus der Sicht mancher Royalisten schwerwiegend. Noch problematischer wurde es zu Alice Daly dadurch, dass das Gewissen als Schauplatz eines heroischen Sieges über die eigene Schwäche für Dritte ja gar nicht sichtbar war, nicht greifbar war. Der Kampf fand ja nur in der Seele des Monarchen statt. Eben deshalb versuchte Akon Basilikae als eine Art innerer Monolog des Königs dem Leser einen Einblick zu geben in die inneren Gewissensqualen und in die seelischen Kämpfe des Monarchen. Daly meint, dass Karl I., so wie er in Econ Basilicae dargestellt wurde, ein ganz neuer und, wenn man will, moderner Typus des heroischen Märtyrers war, nicht mehr primär deshalb, weil er verfolgt wurde, sondern oder weil er Zeugnis ablegte für die wahre Kirche, sondern wegen seines Beharrens auf der Freiheit seines Gewissens. Das ist eine recht weitgehende und vielleicht etwas überzogene Interpretation. Deutlich ist aber, dass dem Tode Karls I. in Econ Basilicae eine entsühnende Wirkung zugeschrieben wurde. Der König starb am Ende nicht nur für seine Sünden, den Verrat an Strafford, sondern für die Sünden seines Volkes. Die Revolte gegen den Monarchen war eine Revolte gegen Gott und seine Ordnung gewesen. Auf diese Revolte musste eigentlich die kollektive Bestrafung des ganzen Volkes erfolgen, so wie ja auch das Volk Israel immer wieder für seine Verfehlungen von Gott bestraft worden war. Indem der König selber Gott ergeben seinen Tod akzeptierte, tat er Buße für die Sünden eben jener Rebellen, die ihn vor Gericht gestellt hatten. In diesem Sinne betete der König in Econ Basilicae zu Gott mit den Worten, "And if thy anger be not be yet turned away, but the hand of justice must be stretched out still, let it, I beseech thee, be against me and my father's house, as for these sheep, what have they done?" Mit den Schafen waren die einfachen Untertanen gemeint, die von den Feinden des Königs verführt worden waren. An einer anderen Stelle hieß es mit Blick auf das Wohlergehen seiner Untertanen, "If my captivity or death must be the price of their redemption, I grudge not to pay it. God may at length show my subjects that I choose rather to suffer for them than with them. Happily I might redeem myself to some show of liberty if I would consent to enslave them. I had rather hazard the ruin of one king than to confirm many tyrants over them." Schon in Econ Basilicae erschien der König als Märtyrer in der Nachfolge Christi. Und genauso wurde er in royalistischen Medien, in Predigten und Kupferstichen oder anderen Bildern später auch dargestellt. Spätestens an diesem Punkt wurde aus dem passiv erlittenen Tod eine Tat, eine heroische Erlösungstat, so wie der Tod Christi am Kreuz nicht nur Opfer, sondern Heilstat war. Es muss kaum betont werden, dass die Gegner des Königs, allen voran natürlich der Dichter Milton, gerade diese religiöse Dimension der Darstellung der Hinrichtung des Königs als Blasphemie empfanden und entsprechend kritisierten. Die Wirksamkeit dieser Darstellung konnten sie freilich nicht verhindern und nicht bestreiten und führten das auf die Verführbarkeit des einfachen Volkes, des Image-Doting Rebel, zurück, wie Milton es tat. Es war nicht zuletzt der Gedenkgottesdienst, der nach 1660, nach der Wiederherstellung der Monarchie, jährlich am 30. Januar stattfand, der die Parallele zwischen dem hingerichteten König und Christus betonte und für die Royalisten lebendig machte und lebendig hielt. In der Agenda trug der Gottesdienst den Namen "A form of prayer with fasting, to be used yearly upon the 30th day of January, being the day of the martyrdom of the blessed King Charles I, to implore the mercy of God, that neither the guilt of the sacred and innocent blood, nor those other sins, by which God was provoked to deliver up both us and our king into the hands of cruel and unreasonable men, may at any time hereafter be visited upon us or our posterity." Der Gedenkgottesdienst war nur Teil eines umfassenden Kultes des Märtyrerkönigs, aber doch ein sehr wesentlicher. Offizieller Feiertag ist das heute nicht mehr, aber einzelne Gottesdienste dieser Art finden heute statt. Der Gottesdienst deutete den Königsmorden einer christologischen Perspektive. Dazu gehörte auch die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 33 bis 41, das Gleichnis von den bösen Winzern, die den Sohn des Landbesitzers, den dieser zu ihnen schickt, ermorden. Ein Gleichnis, das sich im Evangelium natürlich auf Christus selber bezieht. Bekanntlich schließt sich an das Gleichnis das Herrenwort an. "Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das seine Früchte trägt." Predigten, die hervorhoben, wie sehr der Tod Karls I. demjenigen Christi ähnele, ermahnten die Gläubigen dann auch mit den Worten, "There is a great deal of likeness in the guilt that the English have contracted by this murder and the Jews by the murder of Jesus Christ." Der Gottesdienst sollte diese Schuld sühnen, Aber der Kult des Märtyrers hatte auch noch eine andere Funktion. Es war für die wiederhergestellte anglikanische Kirche nach 1660 nicht einfach, sich auf die bisherigen protestantischen Märtyrer zu berufen. Das waren die Märtyrer der 1550er Jahre, die unter Maria der Katholischen hingerichtet worden waren. In diese Märtyrertradition hatten die radikalen Protestanten, die Dissenters, für sich mehr oder weniger vereinnahmt. Man brauchte also einen Ersatz, denn eine wahre Kirche ohne Märtyrer war schwer vorstellbar. So rief dann auch der Theologe Thomas Lambert in einer Predigt von 1670 aus: "Remember that the blood of this most excellent prince has given a most ample testimony to the Protestant cause, and that this inference is most natural and undeniable. That if Charles be a true martyr, the Church of England is the truest church." Es wurden dann übrigens tatsächlich auch einzelne Kirchen Karl dem I. geweiht in 1650er, 60er, 70er Jahren. Manche gibt es heute noch und Altäre gibt es, die ihm geweiht sind. Auffällig ist freilich, dass das von Wren in den 1670er Jahren entworfene große Grabmal für Karl I., ihr seht hier den Entwurf, nie errichtet wurde. Es hätte den König nicht so sehr als leidenden Märtyrer, sondern als heroischen Triumphator dargestellt, der von den Tugenden erhoben wurde und die Furien der Rebellion niederdrückte. Aber das Denkmal hätte zu viele alte Wunden wieder aufgerissen und Karl II. Hätte diesen Märtyrerkult wohl auch als belastend empfunden, weil damit seine eigenen Handlungsoptionen eingeschränkt wurden. Das änderte nichts daran, dass die Selbstinszenierung Karls I. seine Helden und sein Heldentod und sein Märtyrertod in der Restaurationsepoche und darüber hinaus eine langfristige Wirkung entfaltete. Es ging den Architekten der Heroisierung und Sakralisierung der Erinnerung an den hingerichteten König schon vor 1660 um mehr als nur um taktische Weichenstellungen für den Fall einer Wiederherstellung der Monarchie. Es ging um eine bestimmte religiös-politische Weltdeutung, für die ein sakrales Königtum und eine bestimmte Form von Kirchenverfassung eng zusammenhing. Eine Verbindung, die sich auch schon vor dem Ausbruch des Krieges abgezeichnet hat. Für diese legitimatorische Resakralisierung des Königtums war der Tod Karls I., seine Inszenierung durch den Monarchen selbst, aber auch die sorgfältige Pflege der Erinnerung an dieses Ereignis von entscheidender Bedeutung. Welche Richtung diese Resakralisierung einschlug, wird schon in frühen Predigten deutlich, etwa in Robert Browns The Subject Sorrows or Lamentations Upon the Death of Britain's Josiah von 1649. Für Braun war der Angriff auf das Königtum nur Teil eines umfassenden Angriffs auf jede sakramentale Präsenz des Göttlichen in dieser Welt. So wie Gott im Königtum ein Abbild seiner Herrschaft über die Welt geschaffen habe und so wie das Salböl im Königsritual ein wirkliches Unterpfand der göttlichen Gnade sei, so machten auch die kirchlichen Sakramente die Gegenwart Gottes in dieser Welt greifbar. Wer das eine, das sakrale Königtum, verwerfe, der verwerfe auch das andere und umgekehrt. Oder wie Brown es formulierte: "We are not, whatever fantastic man may presume, so spiritual in this life, but that we stand in need of outward representations to carry on our faith and hope unto things spiritual. The greatest favor unto lapsed mankind are the sacraments, where the visible and corporal elements are the means to convey by faith spiritual graces." Es gäbe ja auch Theologen, die das ablehnen würden. Diese, the metaphysical professors der Gegenwart, würden das ignorieren und hielten die Sakramente für überflüssig. "They will have no king but Christ, no unction but that of the Spirit." In der Tat, das kann man etwa an der Kritik Miltons an Econ Basilicae sehen, lehnten radikale Protestanten den Anspruch des Königs, dass seine Herrschaft ein Abbild der göttlichen Herrschaft sei, ab. Und ebenso lehnten sie den Anspruch ab, dass er durch Krönung und Salbung eine spezielle Würde erhalten habe. Für Milton und andere radikale Protestanten war die Majestät Gottes nicht repräsentierbar. Es konnte weder Realsymbole geben, die das Göttliche greifbar machten, noch religiöse oder weltliche Rituale mit performativer Kraft und sakraler Bedeutung. Umso wichtiger war es für Royalisten zu betonen, dass das Königtum selber, aber auch die Rituale, in denen die Würde des Königtums ihren Ausdruck fand, wie etwa die Krönung, eine höhere Ordnung und Realität symbolisch verkörperten. Wer das ablehne, lehne letztlich jede feste Ordnung in Staat und Kirche ab. Wer alle Ceremonies und symbolischen Handlungen wie die Salbung des Königs für wertlos oder gar für Idolatrie halte, der lasse am Ende nur noch seine eigene innere Stimme als Richtschnur in weltlichen und religiösen Angelegenheiten gelten und zerstöre damit jede Gewissheit in Glaubensfragen, so argumentierte Robert Brown schon 1649. Brown betont im Anschluss an Augustinus und an Eusebius von Caesarea, dass die Salbung des Königs eine Art Sakrament sei und dass der König ein Ebenbild Christi sei. Dieser sakrale Charakter des Königtums war aber dennoch letzten Endes unabhängig, sowohl vom realen Akt der Salbung wie auch vom individuellen Charakter des Herrschers und seinen Taten. So sehr Karl I. auch versucht hatte, sich in seinem Tod als guter Mensch und guter Christ darzustellen. So verkündigte ein gewisser Edward Pelling in seiner Predigt zum 30. Januar 1683 seiner Gemeinde, dass der legitime Anspruch auf die Krone einen Herrscher an sich schon zum Gesalbten des Herrn mache. Der wirkliche Vollzug der Salbung sei dafür gar nicht wichtig. Denn auch Kyros werde in der Bibel der Gesalbte des Herrn genannt, obwohl er ein heidnischer Herrscher gewesen sei und eben nicht gesalbt war. Im Übrigen auch ein gewählter Herrscher könne als gesalbt gelten, wenn seine Autorität ihren Ursprung in einer göttlichen Vollmacht habe. Aber Pelling ging noch weiter und auch hier war seine Argumentation nicht ganz untypisch, indem er argumentierte, auch ein Herrscher, der sich gegen die Befehle Gottes auflehne, der gottlos sei, sei immer noch der Gesalbte des Herrn. Das Beispiel, das hier stets angeführt wurde, war der erste König der Juden, Saul. Oder wie Pelling formulierte, we have warrant enough to infer that the worst of kings, supposing him to be a lawful king, has a divine and indelible character. Saul sei sogar einen Bund eingegangen mit den Hexen von Endor, sei also ein Apostat gewesen. Und dennoch sei er der Gesalbte des Herrn geblieben. Übrigens hatte schon Robert Brown 1649 verkündet, David acknowledged the image of God by holy unction in the worst of kings, Saul. Damit bezog er sich auf das Motiv, das auch bei Pelling eine Rolle spielte, dass David die Ermordung seines Vorgängers durch einen Amalekiter oder auch nur die Beihilfe des Amalekiters zum Selbstmord Sauls vehement verurteilte. Dennoch tat sich hier in der Argumentation der Predigten zum 30. Januar ein gewisser Widerspruch auf. Auf der einen Seite betonte man den sakramentalen Charakter der Krönung und Salbung und die Bedeutung einer Monarchie von Gottes Gnaden als sichtbare Repräsentation der Herrschaft Gottes über die Welt. Auf der anderen Seite hob man hervor, dass der physische Vollzug der Salbung überflüssig sei. Wenn Salbung aber nur als Metapher zu verstehen war, ließ sich dann nicht auch der sakrale Charakter der Königsherrschaft wegrationalisieren, zumindest in der Form, wie Thomas Hobbes es in seiner zutiefst ambivalenten Staatsphilosophie ja getan hatte. Ebenso war nicht ganz stimmig, wenn man einerseits dazu aufrief, Karl I. als Märtyrer und Heiligen zu verehren, weil er als wahrer Christ geherrscht habe und ihn in heroischer Selbstverleugnung in Demut gestorben sei, man auf der anderen Seite den Hörern einschärfte, dass auch ein heidnischer und tyrannischer Herrscher noch der Gesalbte des Herrn sei, da selbst ein Fürst, der sich wie Saul mit Hexen verbündet habe, noch diese Würde besaß. Es gab natürlich gute Gründe für diese Art der Argumentation, denn in den 1680er Jahren zeichnete sich die Thronfolge Jakobs II. Ab. Jakob II. War Katholik, also aus protestantischer Sicht ein Herrscher, der den falschen Glauben hatte und insoweit schon eine Art Saul. Und wenn man jetzt gesagt hätte, nur ein guter, ein rechtgläubiger Herrscher ist erhaben über jede Kritik, ist gefeit gegen ein Widerstandsrecht, wäre das gefährlich gewesen. Aber in der Tat war der Versuch Karls des Ersten, als einen Heiligen auf dem Thron darzustellen, nicht ohne Risiko. Denn was immer schon sein ältester Sohn Karl II., der Bruder Jakobs II., sein Sohn war, ein Heiliger war er ganz sicher nicht. Und das Sexualverhalten ähnte eher dem Harvey Weinsteins. Und aus seiner Verachtung für die moralischen Vorschriften der Kirche mit Blick auf Ehe und Sexualität machte er nie ein Geheimnis. Dass er im Vergleich zu seinem Vater als Herrscher eher schlecht abschnitt, wenn man ihn an denselben Maßstäben maß, war daher wahrscheinlich. Aber die Predigten zum 30. Januar waren als Form monarchischer Legitimation auch noch in anderer Hinsicht nicht ganz unproblematisch. Während öffentliche Inszenierungen wie die Krönung des Herrschers oder auch Feste wie das St. Georgsfest einen performativen Charakter hatten, wer in ihnen aktiv teilnahm, der wurde, gleichgültig mit welcher Gesinnung er dies tat und wo er politisch stand, dennoch ein Stück weit von der politischen Kultur der Monarchie vereinnahmt, weil er sich einfach einem bestimmten Zeremoniell unterwerfen musste. Das galt aber für das Hören einer Predigt oder das Lesen einer Predigt sehr viel weniger. Man konnte den Text kritisieren oder ganz anders interpretieren, als der Autor dies beabsichtigt hatte. Dennoch war der Tod Karls I. für die Church of England nach ihrem Zusammenbruch im Bürgerkrieg ein Akt der Neugründung. Vor 1649 besaßen die Vertreter der antipuritanischen Tradition der Church of England keine eigenen Märtyrer, denn die rund 300 Toten der Katholikenverfolgung in den 1650er Jahren, diese Toten hatten eben schon die Puritaner und ihre Nachfolger für sich vereinnahmt. Dass das dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts anders wurde, gab dem antikalvinistischen Flügel der Church of England ein neues Selbstbewusstsein. Das war von entscheidender Bedeutung. Auf der politischen Ebene blieb Karl I. für die Tories bis weit ins 18. Jahrhundert hinein eine wichtige Identifikationsfigur. Und Predigten zum 30. Januar oder solche, die auf die Hinrichtung des Königs Bezug nahmen, besaßen durchaus noch das Potenzial, die Ordnung von Staat und Kirche, wie sie 1688-89 geschaffen worden war, in Frage zu stellen. Allerdings war es jetzt leichter, solche Predigten, wenn sie allzu royalistisch gefärbt waren, öffentlich zu kritisieren, während umgekehrt eine besonders emphatische Heroisierung des Märtyrerkönigs nun dazu dienen konnte, das Revolution Settlement in Frage zu stellen, um etwa die Church of England zu verteidigen, um die Ansprüche der Dissenters auf Gleichberechtigung zurückzuweisen oder sogar indirekt, um für eine jakobitische Thronfolge zu werben, gegen die sich abzeichnende Thronfolge der Hannoveraner. Das tat etwa Henry Sacheverell, der Anfang des 18. Jahrhunderts eine solche Predigt hielt und dann wegen Hochverrat angeklagt, aber am Ende freigesprochen wurde. Das war eben ein großes Politikum, immer noch diese Predigt. Allerdings verloren damit die Feierlichkeiten zum 30. Januar im 18. Jahrhundert auch ihr von Anfang an begrenztes Potenzial, die gesamte politische Nation zu einen und durch eine gemeinsam zelebrierte, legitimatorische Erinnerungskultur auch zu befrieden. Sie wurden zu Ritualen eines ganz bestimmten konfessionellen und politischen Lagers, das nach 1714 dann aber doch zunehmend marginalisiert wurde, insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dennoch, wie immer man den Tod Karls I. beurteilen mag und die Tatsache, dass es ihm nicht gelangt, seine monarchische Herrschaft zu behaupten, die Rolle, die er vor Gericht spielte, hat er mit Aplomb und sehr wirksam gespielt und Econ Basilicae war ein dauerhaftes Denkmal, das die Erinnerung an seinen Tod wachhielt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.